Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schmückt das Fest mit Mein. Mit dieser Melodie hat uns Kerstin Roth gerade begrüßt zur Andacht an Pfingsten. Pfingsten, der Begriff kommt von Hemera Pentecoste. 50 Tage nach Pessach feierte man und feiert man in Israel Shavuot, das Erntedankfest. Und wir Christen feiern eben analog dazu 50 Tage nach dem Osterfest, der Auferstehung Jesu, die Ausgießung des Heiligen Geistes, eben Pfingsten. Der Heilige Geist, der zu uns Menschen kommt und etwas zusammenführen will, was zertrennt ist. Unser heutiger Predigttext allerdings beschreibt nicht das Zusammenführen von Menschen, sondern das genaue Gegenteil, die Zerstreuung von Menschen, die vorher beieinander waren. Wir hören 9 Verse aus dem 11. Kapitel im 1. Buch Mose.
Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, das muss doch eigentlich ein Idealzustand gewesen sein. Alle Welt hatte einerlei Zunge und eine einzige Sprache. Jeder versteht jeden. Keiner redet am anderen vorbei. Keiner muss eine Fremdsprache lernen. Es gab durch alle Zeiten hindurch ja immer wieder auch die Versuche, einen solchen Zustand zu erreichen. Zum Beispiel zur Zeit Jesu war die Weltsprache, die eigentlich fast jeder sprechen sollte, das Griechische. Später, durch das Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit, war die gemeinsame Sprache der Kirche und der Gelehrten das Lateinische. Und heute? Nun, egal wo man hinschaut, ob das in der Wirtschaft ist oder in anderen Bereichen, das Englische ist die sogenannte Lingua Franca, die Sprache, die jeder auf der Welt verstehen sollte. Und es macht ja auch Sinn, so eine gemeinsame Sprache zu nutzen. Stellen wir uns doch einfach mal vor, in der Fliegerei wäre nicht Englisch die Sprache der Piloten und der Kontrolltürme untereinander in allen Ländern dieser Welt, sondern die jeweilige Landessprache. Wie würde es dann einem Piloten der Lufthansa ergehen, der beim Landeanflug auf Peking plötzlich Mandarin sprechen müsste? Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache in diesem Bereich ist für uns doch alle nachvollziehbar. Und diesen Zustand gab es nach der Aussage des 11. Kapitels im 1. Buch Mose tatsächlich. Allerdings nicht für lange und nicht für immer. Die Menschen, um die es damals ging, suchten sich eine neue Bleibe und fanden eine Ebene im Land Shinar und begannen sich dort eine Stadt zu bauen. Und sie nutzten einen großen technischen Fortschritt, nämlich, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Also mitten in einer leeren Ebene, in der es keine natürlichen Steine und auch keinen Kalk gab, mit dem man hätte bauen können, entwickeln sie eine völlig neue Technik. Es gab es schon früher, dass man Ziegeln aus Lehm formte und damit baute. Aber jeder Regenguss konnte dieses Bauwerk aufweichen oder gar zum Einsturz bringen, und so war die Verwendung von ungebrannten Ziegeln eigentlich nur in Gegenden sinnvoll, in denen es so gut wie nie regnete. Sie brannten Ziegeln und anstatt dem Kalkmörtel, mit dem man heutzutage auch noch baut, nahmen sie Erdharz. Das ist ein natürlich aus der Erde austretender Asphalt, eine ganz besondere Form von Schweröl, das heutzutage auch noch in Kreuzfahrtschiffen und Frachtern und Tankern verbrannt wird. Damals eine ungeheure Neuerung in der Bautechnik. Man konnte auf diese Weise viel größere und viel stabilere Gebäude bauen, als man es bisher kannte. Und genau deswegen machen sie sich auf und wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. In der Kunst ist dieser Turm zu Babel, um den es hier geht, in vielfältiger Weise dargestellt worden. Meistens sieht er relativ modern aus, so wie ein etwas überdimensionaler Kirchturm. Aber das war es nicht. Es war sozusagen ein Pyramidentempelturm, ein sogenannter Zikkurat. Die gab es damals in dieser Gegend, insbesondere in der Stadt Ur. Dort hatte man für den Kult des Gottes Marduk solche Tempeltürme gebaut. Die sahen eigentlich aus wie riesige Stufenpyramiden mit mehreren Stockwerken, und oben auf der Spitze war dann entweder eine astronomische Beobachtungsstation oder ein Tempel, der nur durch die Priesterinnen betreten werden durfte. Das Ziel, das in unserem Text beschrieben wird, ist, ein Bauwerk zu schaffen, das an den Himmel kratzt. Da sind wir Menschen eigentlich auch noch gar nicht so viel weitergekommen. Wie heißen die Hochhäuser in den Metropolen dieser Welt? Nicht umsonst Skyscraper, zu Deutsch Wolkenkratzer. Und der Wettbewerb, wer den höchsten baut, der läuft ja immer noch. Damals hat's begonnen. Und dieser Wolkenkratzer, dieser Zikkurat zu Babel, der sollte nicht nur an den Himmel reichen, sondern er sollte auch an die Macht Gottes reichen. Die Menschen wollten sich einen Namen machen, zu zeigen, wir selber sind groß, was brauchen wir den Höchsten? Wir kratzen ihn schon mal an den Fußsohlen, um ihm zu zeigen, dass wir auch was ganz Besonderes sind. Die Menschen wollten mehr oder minder mit ihrem Turmbau Gott gleich werden. Aber Gott schaut dieses Unterfangen ziemlich skeptisch an. Er kommt seine Menschen besuchen, schaut auf die Stadt, schaut auf den Turm, sieht ihre Überheblichkeit und ergreift eine Gegenmaßnahme. Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Dieser Hochmut, das ist eigentlich der dritte Sündenfall. Der erste Sündenfall, den kennen wir alle, die Geschichte von Adam und Eva und der verbotenen Frucht im Garten. Der zweite Sündenfall ist die Vorgeschichte der Sintflut. Und jetzt die Folge des dritten Sündenfalls, des Hochmuts, Gott gleich werden zu wollen, ist die babylonische Sprachverwirrung. Gott setzt den Menschen in ihrer Überheblichkeit Grenzen und zeigt ihnen, wer letztlich das letzte Sagen hat. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Menschliche Ziele gehen dann verloren, werden aus dem Auge verloren, spätestens dann, wenn man sich nicht mehr versteht, wenn man nicht mehr in einer Sprache miteinander reden kann. Und jetzt kommt ein kleines Wortspiel, daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Im hebräischen Text heißt Babel Babel und das Wort, das für Verwirrung steht, heißt Balal. Babel und Balal, ein Wortspiel, das auch schon im 6. Kapitel des 1. Buchs Mose bei der Sintflutgeschichte vorkommt. Die Menschen, sie sind verwirrt. Wir haben also sozusagen drei Sündenfälle zu beachten. Im 2. Kapitel des 1. Buchs Mose bei Adam und Eva besteht der Sündenfall darin, dass Adam und Eva nicht auf Gott hören und vor allen Dingen ihm nicht in allen Dingen gehorchen wollen. Bei der Sintflutgeschichte ist es sogar noch schlimmer. Gott kann sagen, was er will, die Menschen hören nicht zu und sie machen dann auch noch in allen Dingen, was sie wollen, dass es dem Herrn im Himmel ein Gräuel war, so heißt es. Und in unserer Geschichte vom 3. Sündenfall ist nicht nur das Nichtzuhören und das Machen, was man will, der Hintergrund, sondern die Überheblichkeit, sich an Gottes Stelle zu setzen. Die Folge ist, auch wenn man wollte, kann man nicht mehr zuhören, weil die Sprachen ganz, ganz viele sind. Und sage keiner, dass wir heute vor diesen Gefährdungen gefeit wären. Das Streben nach Perfektion, das Streben nach Gottgleichheit, das Streben nach Unabhängigkeit von Gott, es wohnt in vielen Menschenseelen. Diese drei Sündenfälle werden geheilt. Sie werden geheilt, dass Jesus auf die Erde kommt. Sie werden geheilt, dass Jesus in der Passionsgeschichte und im Ostergeschehen diese Sünden der Menschen auf sich nimmt. Und sie werden geheilt durch die Geschichte vom Pfingstwunder im 2. Kapitel der Apostelgeschichte. Sie erinnern sich. Petrus stellt sich auf den Platz und erzählt von dem, was sein Herz bewegt. Und die Besucher Jerusalems aus den unterschiedlichsten Ländern und von unterschiedlichster Sprache verstehen den einen Mann, der dort in seiner Muttersprache redet, so als würde er in ihrer Sprache reden. Nur ist diese Geschichte wirklich schon geheilt? Haben wir Menschen die Fähigkeit, dass jeder jeden versteht, so wie damals? Nein, die Folgen der babylonischen Sprachverwirrung, die gibt es immer noch. Wie viele Sprachen gibt es auf der Erde? Hunderte, Tausende von Dialekten. Und Menschen müssen sich schon sehr konzentrieren und auch Lernprozesse auf sich nehmen, um einander zu verstehen. Und selbst, wenn man eine gemeinsame Sprache spricht, wie viele Missverständnisse kann es da geben? Ich denke daran, dass ich vor vielen, vielen Jahren als junger Pfarrer eingeladen war, an einem Oberseminar in der Universität München teilzunehmen. Es ging um praktische Theologie und ich war als damaliger Dekanatsjugendpfarrer zum Thema Jugendarbeit Teilnehmer in diesem Seminar und berichtete über meine Arbeit. Und damals war ich auch ganz stolz, dass ich wohl als einer der wenigen Theologen schon angefangen hatte, mit Computer zu arbeiten und habe begeistert davon erzählt, wie ich dieses Gerät auch nutze für die Jugendarbeit und andere Felder. Und der Professor, den ich damals auch sehr schätzte, sagte, Sie reden aber sehr begeistert von Ihrem Computer. Und ich antwortete im Überschwang, ich liebe meinen Computer. Er lächelte mich an und sagte, und ich liebe meine Frau. Und ich war in dem Moment sehr verdutzt und sagte, aber ich doch auch. Worauf er weiter lächelte und sagte, ach, das ist mir neu, dass Sie meine Frau auch lieben. Eigentlich wollte ich ja sagen, ich liebe meine Frau. Aber dieses kleine Beispiel zeigt, wie sehr man, wenn man es drauf anlegt, aneinander vorbeireden kann und so ein Stück babylonischer Sprachverwirrung erlebt. Aber eben nicht nur so leicht ironisch oder humoristisch kann das passieren. Beobachten Sie mal in den nächsten Wochen das, was in unserer Öffentlichkeit so gesprochen wird. Es ist ja langsam Wahlkampf zum Beispiel. Da gibt es Stichworte, die die unterschiedlichste Reaktion hervorrufen. Da gibt es die Forderung, Kurz- und Kürzestflüge innerhalb des Landes zu untersagen. Für den einen hört sich das als Verheißung an. Jawohl, wunderbar. Für den anderen ist der gleiche Satz eine Bedrohung. Je nachdem, wo sich wer gerade positioniert hat und was ihm denn tatsächlich auch wichtig ist. Nehmen wir das Wort Patriotismus. In Frankreich ist das unumstritten. Da sagt jeder, je suis patriote, ich bin Patriot. In unserem Land, wenn das Wort Patriotismus fällt, gibt es negative Konnotationen, genauso wie positive, je nachdem, wo der jeweilige Sprecher oder Hörer sich selber positioniert. Und wenn Sie genau aufpassen, werden Sie in den nächsten Monaten erleben, wie sehr auch die Technik des bewussten Missverstehens angewendet werden wird. Wir leben selbst im gleichen Sprachraum, in der gleichen Sprache, deutlich in einer babylonischen Verwirrung, die manchmal bewusst herbeigeführt wird. Es ist wahr, dass wir vieles hören, aber nicht alles, was wir Menschen hören, verstehen auch alle in gleichem Maß. Manche Dinge, die man hört, werden von unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich verstanden. Wenn wir jetzt auf das Pfingstfest schauen, dann sehen wir ja, dass der Heilige Geist damals bei Petrus und auch bei seinen Zuhörern aus dem Hören ein Verstehen machte. Alle, die Petrus hörten, hörten ihn, wie er in seiner Sprache sprach, aber verstanden ihn in der eigenen Sprache. Also, wenn aus Hören Verstehen wird, dann gibt's eigentlich keine Missverständnisse mehr. Wenn alle das Gleiche verstehen, wie soll man da sich missverstehen? Und wenn alle sich verstehen, dann gibt's auch keinen Raum für Hass. Ich sage das ganz bewusst, weil zurzeit nämlich schon wahr, dass in den sozialen Medien in hohem Maße mit Hass agiert wird und ein sogenannter Shitstorm nach dem anderen losgetreten wird. Und Hass und solche Shitstorms sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass Gehörtes und Verstandenes nicht zusammenpassen. Kann ich den Rückschluss ziehen? Wir sind heutzutage sozusagen in einem Zustand nach der babylonischen Sprachverwirrung vor das Pfingstwunder gerutscht. Wir sind in einer Zeit, in der wir den Heiligen Geist brauchen, dass er uns Verständnis schenkt. Wir brauchen ihn, weil sonst leben wir in einer geistlosen Zeit. Vielleicht ist es auch gerade dieses Jahr an Pfingsten ganz besonders wichtig, dass wir uns bemühen, einander nicht nur zu hören, sondern auch zu verstehen und dazu den Heiligen Geist um seinen Beistand bitten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, segne uns mit dem Hauch deines Geistes, der Türen öffnet. Segne uns mit dem Hauch deines Geistes, der falsche Sicherheiten wegbläst. Segne uns mit dem Hauch deines Geistes, der uns frei atmen lässt. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.